Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Das kommt nicht oft vor, aber heute ist es tatsächlich soweit. Ich darf einen Gast begrüßen, den man eigentlich überhaupt nicht mehr vorzustellen braucht. Und das, weil er seit Jahrzehnten, und es ist wirklich eine ziemlich lange Zeit in unserer Branche, der österreichischen Gastrolandschaft seinen sehr, sehr unverkennbaren Stempel aufdrückt. Ja, eigentlich gilt er mittlerweile fast schon als ihr Landespatron, kann man sagen. Was er alles macht, das ist in so einer kurzen Anmoderation alles überhaupt nicht unterzubringen. Nur so viel. Schon in jungen Jahren verschlug es den Sohn eines Gastronomenpaars in renommierte Küchen nach Frankreich, Deutschland, Amerika oder Spanien. Er hat die Welt gesehen, bevor er dann mit Anfang 20 zurück ins elterliche Gasthaus nach Feuersbrunn in Niederösterreich zurückkehrte. Und von dort hat er sich in diesen Jahrzehnten ein unternehmerisches Imperium geschaffen, das aus Kochschulen besteht, Caterings, Hotellerie, Erlebnisgastronomie, Restaurants, Werbepartnerschaften, alles ist da irgendwie mit dabei. Vieles hat funktioniert im Laufe seiner Karriere, anderes nicht, auch über das werden wir sprechen. Ich freue mich jedenfalls unglaublich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Toni Mörwald.
Ebenfalls herzlich willkommen.
Herr Mörwald, es ist August, es ist heute genau der 13. August, die meisten sind im Urlaub. Ich habe vor kurzem gelesen, Sie machen so gut wie gar keinen Urlaub. Stimmt das?
Das stimmt, glaube ich nicht. Ich bin tagtäglich im Urlaub, weil ich arbeite und lebe in einem Hotel und bin zwischen Gäste, Mitarbeiter und unter tollen Umgebung in allen unseren Räumlichkeiten und Spielplätzen, die wir sozusagen in unserem Unternehmen haben.
Also so ein bisschen das Motto, mach was, was dir Freude bereitet, dann brauchst du keinen einzigen mehr Tag zu arbeiten. Ist es ein bisschen das?
Na, das stimmt ja nicht. Erstens einmal sind wir beruflich auch viel unterwegs und wir haben das Glück, die Kombination sowohl mit meiner Frau, auch wenn ich alleine reise mal, aber großartig mit meiner Frau oder auch im erweiterten Sinne mit meinen Töchtern, weltweit unterwegs zu sein, wo ich koche und dann auch das eine mit dem anderen verbinde. Und das macht eigentlich sehr viel Freude und Spaß und wir sind mit dieser Form, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine, zwei Wochen irgendwo einen Urlaub am Strand oder so, das ist jetzt nicht meins. Ortswechsel ist eigentlich eine gute Alternative und wenn man tagtäglich sozusagen viel im Unternehmen unterwegs ist und auf mehreren Betriebsstätten, dann ja, ist man eigentlich eh sehr auf Tour und dann freut man sich auch immer wieder gerne auf zu Hause.
Ja, ja. Jetzt haben wir das Glück, ich erwische Sie in Feuersbrunn. Ja, Sie sind jetzt sozusagen in der Zentrale.
Ja. Ja.
Können Sie mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was ist jetzt alles in Feuersbrunn?
Gerne. Also Feuersbrunn ist ja eigentlich unser Stammhaus und wir haben hier als Landwirte begonnen und meine Eltern haben 71 dann ein Gasthaus bekommen, obwohl sie keines wollten und aus dem wurde dann sozusagen auch mein Weg gezeichnet. Seit 1988 habe ich hier begonnen, mittlerweile 36 Jahre in dieser Branche und in diesem Metier unterwegs und ich habe eigentlich nie den Plan gehabt, sozusagen ein Unternehmen, wie es heute ist, jemals zu realisieren, sondern es war am Weg der Arbeit, am Weg des Schaffens, am Weg des Miteinander etwas zu produzieren, etwas zu leisten, hat sich immer wieder was Neues aufgetan. Und das war auch hier so, wie ich 88 begonnen habe, zurückgekommen bin, habe ich eigentlich in einem sehr kleinen Lokal meiner Eltern, hat es ein kleines Wirtshaus gegeben oder Extrazimmer, gekocht. Das Lokal war nicht sehr aufregend schön, es war einfach ein einfaches Landwirtshaus und das Wirtshaus hat in den 80er und 70er Jahren eine andere Bedeutung gehabt wie heute und man ist nicht ins Wirtshaus zum Essen gegangen, sondern man ist ins Wirtshaus gegangen, um zu trinken, um Karten zu spielen, um Informationen zu sammeln beziehungsweise fernzuschauen. Wir haben den ersten Fernseher im Feuersprung gehabt, kann man sich erinnern, haben die Leute zum Beispiel für Fernsehen zu dem Fernsehzimmer.
Tatsächlich.
Also all das haben wir das Glück gehabt, auch mitzuerleben, auch die gesamten Kommunikation, die wir heute betreiben, auch zum Beispiel, dass wir so, obwohl wir an unterschiedlichen Orten sind, trotzdem ganz miteinander kommunizieren können, wie wenn sie vis-à-vis von mir sitzen würden. Mhm. Und dieser Weg habe ich auch meinen Kindern auch zwischendurch einmal gezeigt, dass im Silicon Valley in Kalifornien das Computermuseum, und ich habe alles, was dort in dem Computermuseum ist, selbst miterlebt, ja, von den Faxgeräten bis hin zu den diversesten Communicators und Blackberries und alles, was da gibt, bis zu den heutigen Entwicklungen, die nicht aufhören und immer mehr werden. Daher, wir haben eine ganz spannende Zeit erleben dürfen, und wie ich hier begonnen habe im Stammhaus, habe ich nur einfach gekocht, das, was ich konnte und das, was ich mir so in meinen Lehr- und Wanderjahren angeeignet habe, und habe damit die Gäste begeistert. Und das waren dann nur 5, 6 Tische in meinem Extrazimmer. Das war dann zu klein, dann haben wir das wieder vergrößert. Dann ist es die Gäste schon wieder mehr geworden. Dann ist der erste Artikel da gekommen und die erste Bewertung dort. Und dann hat das Telefon permanent zum Läuten begonnen. Und wir haben einfach nur aufgenommen, haben gar nicht gewusst, wie wir das alles abwickeln. Mhm. Und da mussten wir immer ständig das Lokal erweitern, sodass wir heute in Feuersbrunn über diese insgesamt der Stammhaus umfasst ja 3 große Bauernhäuser und Immobilien, die mittlerweile zu insgesamt 5000 Quadratmeter Betriebsfläche ausgebaut worden ist, wo insgesamt am Standort 75 fixe Mitarbeiter heute arbeiten. Und dieser Weg dorthin war eigentlich ein sehr spannender, weil es hat sich nie so ergeben, dass man gesagt hat, man will das machen, sondern Gäste sind gekommen, haben sich wohlgefühlt, begeistert, sind Fans geworden. Und ich sage in meiner Kochschule heute immer noch, machen Sie einfach das, von dem Sie selbst überzeugt sind. Und wenn Sie dafür möglichst viele Fans gewinnen, machen Sie einfach ein Restaurant auf. Und wenn das gelingt, ist es ganz gut. Wenn Sie jetzt private Einladungen machen und Ihr Küchentisch bleibt immer leer, weil keiner kommt, dann dann gehen Sie lieber ins Restaurant zum Essen.
Ja. Aber es ist schon spannend, weil man hat nicht das Gefühl, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass es irgendwie diesen Moment gab, wo Sie gesagt haben, so, ich möchte jetzt nicht nur in einem Gasthaus oder am Restaurant kochen und die, was weiß ich, 10, 15 Tische glücklich machen, sondern ich möchte mehr. Es gab also gar nicht diesen einen Moment, sondern dieses sehr facettenreiche Unternehmen hat sich peu à peu ergeben, stimmt das? Also auch jetzt die Dinge, die außerhalb der strengen Restaurants.
Natürlich. Es war einfach, sagt es, von 88 bis 93 habe ich da in meinen ersten 5 Jahren, ist alles über mich gelaufen, ich war in der Küche, habe meinen ersten Mitarbeiter aufgenommen und dann ist ein Mitarbeiter im Service dazugekommen, meine Eltern haben mitgeholfen, meine Geschwister haben mitgeholfen und meine Großeltern haben mitgeholfen, meine Tante hat mitgeholfen, es hat eine ganze, die Nachbarin hat mitgeholfen und somit ist eigentlich eine sehr schnelle Community entstanden und dann hat sich herumgesprochen, zum Mörl musst du essen kommen, der macht da ganz was Besonderes und ganz speziell die ganze Landgastronomie, wie wir sie heute kennen in ganz Österreich, hat es in der Form ja nicht gegeben. Ja. Es hat ja ganz wenige Restaurants gegeben. Und
die am Land wirklich was geboten haben.
Genau, richtig. Ja. Da waren ja nicht mehr wie 10 Restaurants, die es dort zumindest gegeben hat. Und das haben wir alles mitentwickeln können. Das war eigentlich das Schöne. Und ich hatte dann eine Begegnung mit unserem Fürst von Metternich, der 2 Kilometer nebenan im Schloss Grafenegg war. Und der hat auch mich entdeckt und hat mit meinem Vater auch immer schon mit der Landwirtschaft immer gut zusammengearbeitet und haben sich immer ausgetauscht und im Weinbau. Und der ist immer zu mir gekommen, jeden Montag, und immer gesagt, der Herr Fürst von Metternich, Herr Mörwald, ich habe ein Schloss und kann nicht kochen, Sie haben kein Schloss und können kochen. Machen wir doch was gemeinsam. Und ich habe immer gesagt, nein, habe ich gesagt, Fürst, tut mir leid, ich kann nicht, weil ich habe hier das elterliche Gasthaus übernommen und ich kann nicht an 2 Herden gleichzeitig kochen, daher tut mir das furchtbar leid und ich kann jetzt nicht hier das elterliche Gasthaus zusperren und habe mich da jetzt ein bisschen was aufgebaut und ich kann hier nicht davonlaufen. Ja. Und da habe ich eines gelernt von ihm, er war unglaublich hartnäckig. Ja, er war wahnsinnig hartnäckig. Ist 5 Jahre gekommen, immer dasselbe Sprüchlein. Herr Mörwald, kommen Sie zu mir nach Grafenegg. Ich kann nicht kochen und habe ein Schloss. Sie können kochen und haben kein Schloss. Machen wir was gemeinsam. Und Nach 5 Jahren war es dann so weit, das war im Herbst 93, ist dann wieder der Herr Metternich gekommen mit seinem Verwalter, mit Herrn Dr. Großberger, mit dem Herrn José Carreras und mit dem Peter Kupfer. Die haben dann sozusagen ein Konzert in Grafeneck geplant mit Herrn Carreras. Ja. Ja. Und daraufhin hatte der Herr Carreras gesagt, ich habe am 8. Dezember einen Geburtstag, ich möchte hier eine Feierlichkeit machen, mache ein Konzert dort und möchte das auch ab, möchte dort ein Essen im Schloss in den Prunkräumen machen. Und ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn dort damals gesagt, kein Problem, mache ich Ihnen gerne. Ja? Ja. Ohne zu wissen, was es eigentlich heißt, dann für 120 Leute außer Haus zu kochen. Und jedenfalls war dann dieser Abend, habe dann gekocht und der Fürst ist dann weggefahren, ist dann nach Forstbrunn gefahren, ich meine Mutter ein bisschen in den Abend eingeweiht und dementsprechend die Mise en place gemacht, damit das paar Tische, was wir da in Forstbrunn hatten, gut über die Bühne gehen. Der Fürst ist weggefahren, ist eine Runde gegangen, zu Tisch gegangen, hat es geschmeckt, hat es gepasst. Hat sich dann wieder zur Party dazugesetzt in Grafeneck und dann ist er am Montag wiedergekommen und hat gesagt, Herr Mörbel, Sie haben mich angelogen. Sag ich, Fürst, ich habe Sie angelogen, warum habe ich Sie angelogen? Sagt er, jetzt haben Sie 5 Jahre erzählt, Sie können an einem herkochen, am Samstag waren Sie bei uns in Grafeneck, hat alles wunderbar gepasst und zu Hause hat auch alles gepasst. Er hat gesagt, Sie wissen über Ihre Fähigkeiten nicht Bescheid. Ja? Und wir haben 14 Tage später, am 23. Dezember 93, den Pachtvertrag über das Schloss Grafeneck abgeschlossen, wo wir heute noch sind, noch 30 Jahre später und ja,
so ist Grafeneck entstanden.
Und so ist Grafeneck und so ist auch mein Leben entstanden, dass ich sozusagen eines Tages lernen musste, loszulassen, gewisse Dinge an Führungskräfte dementsprechend, die ich selbst ausgebildet habe, zu übergeben. Und das war ein unglaublich harter Weg von 93 bis 98, die 5 Jahre, wo ich da wirklich lernen musste, wie kann ich das jetzt da sozusagen von der reinen Kreativität, die ich selbst jetzt da über Hirn, Herz und Bauch ausstrahle, wie kann ich das jetzt dann an anderen die Philosophie weitergeben? Und das hat mich dann in vielen Bereichen natürlich grundlegend in eine ganz andere Situation gebracht. Und diese Situation, ja, wollte ich nie haben, aber ist gekommen. Und wir haben uns diesen Herausforderungen gestellt. Und wie man sieht heute in Grafeneck ist wahnsinnig viel passiert. Und dazwischen kamen dann wahnsinnig viele andere Metternichs, die alle gesagt haben, Herr Mörbel, ich habe deinen Golfplatz, wie der Herr Stronach oder Herr Mörbel, ich habe dein Hotel in Wien, so alle sind dann gekommen, oder wir gucken unter der Oberlau etc. Sind ja viele Leute dann gekommen und gesagt, Herr Mörbel, kannst du das nicht für uns machen? Und die haben ja unglaublich viel gemacht und getan. Und da habe ich auch gemerkt, die kommen ja alle deswegen zu mir, weil sie alle damit ein Problem haben. Ja? Und ich war dann sozusagen der Arzt und derjenige, der die Probleme so offenbar, wie sie gesehen haben, in Grafeneck oder in anderen Bereichen für sie gelöst hat. Und ja, und da hat sich das Unternehmen Mörbel dann eigentlich in eine ganz andere Richtung entwickelt.
Also das war schon ein sehr
zeichnender
Moment, das mit dem Metternich, weil er eigentlich ihnen gezeigt hat, naja, sie müssen, es funktioniert, sie können operativ arbeiten, so dass es auch produktiver und mehr wird, ohne ständig involviert sein zu müssen im streng operativen Geschäft.
Das war auch für mich persönlich das Härteste, war auch für uns in dem Unternehmen ganz schwierig, weil es ist ja auch in so einer Situation, wo du heute in eine Wachstumsphase gehst und wo du dann auch, sage ich mal, von deinen 15 Mitarbeitern auf 30, auf 50, auf 100, auf 150, auf 200 wächst. Das ist ja auch nicht eine Sache, die sozusagen an dir spurlos vorübergeht.
Na.
Und natürlich mit,
wie schnell ist das gegangen, dieses Wachstum?
Naja, es ist dann eigentlich sozusagen permanent, jedes Jahr ist immer irgendwas dazugekommen.
Und, so von die 20 und, auf die 200 Mitarbeiter,
das war ja, das
weiß ich nicht, unter 10 Jahren, oder?
Naja, in den 5 Jahren war das.
In 5 Jahren,
ja,
das ist schon.
Und das war schon ein Weg auch, wo ich lernen musste, loszulassen an meiner wirklichen Passion des Kochens und gleichzeitig mir unglaublich viel Wissen auch im Bereich Management, der gesamten Struktur von Mitarbeiterführung, vom gesamten Bereich des Beschaffungsmanagement, Einkauf, der gesamten Bereich der Finanzwelt. Also eine unglaubliche Vielfalt an neuen Dingen, die ich sozusagen Vertragswerk, also es war eine spannende Zeit, aber ich habe eines in meinem Leben auch gelernt, lernen, dazulernen, Dinge dir neu anzueignen, ist eine Passion, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Auch wenn man draufkommt auf das eine oder andere, das gefällt einem nicht so, dann muss man das wieder weglassen.
Ist schon was sehr Interessantes, was Sie da sagen, gerade diese Wachstumsthematik und dieses man muss immer wieder dazulernen. Was ich so spannend finde, auch an Ihnen als öffentlicher Figur, ist, dass man wahnsinnig viel Artikel findet, wo es irgendwie um Geld, also wo es um Geld geht, um Zahlen, um Nachzahlungen, um dort einmal von der Insolvenz bedroht, dann wieder doch nicht, dort ein Rieseninvestment, das gekauft, das ist der Plan und so. Das ist sehr unüblich, auch in anderen Ländern, dass Unternehmer, vor allem in der Gastronomie, einerseits so durchleuchtet sind, also durchleuchtet werden von der Presse, andererseits aber auch sehr aktiv damit umgehen und sagen, das stimmt, da muss ich was zurückzahlen, das stimmt nicht, das ist gelogen. Warum ist das bei Ihnen eigentlich so, dass man so viel über Unternehmenszahlen
erstens spricht? Sind wir, glaube ich, ein sehr transparentes Unternehmen insgesamt, auch intern, auch extern natürlich sowieso. Aber am Ende des Tages ist es so, dass wir natürlich von Feuersbrunn aus, von der kleinen Zeile, was wir hier gemacht haben, war nicht das übliche Bild, das so in der österreichischen Gastronomie oder entstanden ist. Ja, wir haben eigentlich auf der Passion des Kochens, da ist halt das österreichische Denken, das, was es international heute gibt, wo halt, weiß ich nicht, wie Gordon Ramsay, Earl Ducasse, all die ganzen großen Namen, die es heute gibt, die das heute, das hat man in diesen Ländern normal gesehen. Das gab es in Österreich nie, gibt es auch heute in Wahrheit dieser Dimension ja auch nicht. Es war irgendwie für alle irgendwie fremd, irgendwie unvorstellbar und das kann doch nicht sein. Da muss irgendwas nicht stimmen, ja. Und ich kann sagen, in meinen 36 Jahren habe ich als Unternehmerschaft, wir sind durchgehend mit allen Bereichen, wo es an Prüfungen gibt, durchleuchtet und geprüft worden. Man hat uns immer wieder vieles angedichtet, von der Insolvenz bis zu sonstigen Sachen. Jedenfalls kann ich dazu sagen, ja, das ist immer oft dort und da schmerzhaft, aber es macht einen insgesamt natürlich noch intensiv wissbegieriger und nur schauen, wie kann man letztendlich damit umgehen und wie kann man auch hier aus diesem ganzen Thema für seine Leute dastehen und für seine Mitarbeiter auch dementsprechend eine Sicherheit geben. Und wenn ich heute schaue, wir haben in den 36 Jahren noch nie wirklich ein Inserat aktiv aufgegeben, dass wir Mitarbeiter suchen.
Ja. Ich habe gelesen, stimmt das? Ich habe gelesen, dass sich pro Tag 15 Mitarbeiter bei Ihnen bewerben.
Wird sich, glaube ich, gar nicht ausgehen. Es sind sicher aktuell mehr.
Und das pro wirklich, Tag,
tatsächlich? Ja, pro Tag. Ja. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Bewerbungen. Und auch das Kapital der Mitarbeiter war für uns sowohl in der Ausbildung, wenn ich mich erinnere, in den 80er Jahren, 90er Jahren war das Thema Lehrlingsausbildung. Da haben eigentlich die meisten guten Betriebe alle aufgehört zum Lehrlinge auszubilden, weil die Kontrollen, was diverseste Ämter hier alles an den Lehrbetrieb dargelegt haben, sehr schmerzvoll waren und denen die Lust genommen haben. Und das haben eigentlich ausgehört, Leute auszubilden. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben immer mehr ausgebildet. Und wenn ich heute sage, wir haben über, weiß ich nicht, 300 Köche ausgebildet und Kellner, dann ist es eine Sache, die mir nicht leid tut, ganz im Gegenteil. Ich bin über jeden Einzelnen froh. Da gab es natürlich auch bessere und nicht so erfolgreiche. Aber am Ende des Tages können wir heute sagen, das, was wir Ihnen mitgegeben hat, war nicht nur Know-how und Wissen über die Welt des Kochens und des guten Geschmacks, sondern auch, wie man auch mit Ressourcenmanagement umgeht, sei es, wie man mit Lebensmitteln umgeht, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und das hat uns auch in vielen Bereichen auch unterschieden zu vielen anderen. Ja. Also ich glaube, dass das Investment in Mitarbeiter zu investieren ein sehr wesentliches war und daher können wir bis heute nur eines sagen, dass wir die Familie, die wir geformt haben, sind eigentlich die Stütze der Marke Mörwald. Die vielen tagtäglichen, wir haben jetzt gerade gestern ein Fotoshooting gehabt für die U25, für unser neues Magazin. Ja. Wir haben eine Reihe von 25 Top-Leuten, die unter 25 sind, die heute in der Firma eigentlich den Großteil sozusagen managen und organisieren. Die sind unter 25 und die wollen wir weiter vor den Vorhang heben, weil wir wissen, junge Leute, so wie ich auch das Glück gehabt habe, von meinen Eltern zu unterstützen und aus denen auch etwas die Stärken und auch deren Ideen und Innovationen abzuholen oder dass sie umsetzen können, ist sowas Wichtiges im Leben. Natürlich gibt es auch, wenn du so jung bist, gibt es Dinge, die halt dann das eine oder andere nicht so klappt oder mal was daneben geht oder mal was schief geht. Ja, das gehört auch dazu, das wird es auch gehen, aber nur, wenn du es nicht probierst, dann kannst du auch nicht. Und alles abzusichern, dass ja nichts passiert, das wird es nirgends geben.
Ja. Trotzdem, wie geht das, dass sich so viele Mitarbeiter bei Ihnen bewerben, wo doch die ganze Branche unter dem Fachkräftemangel stöhnt? Sind das Leute aus der Gastro, die, die, wo sie als Arbeitgeber einen guten Ruf haben, oder sind das Leute von extern? Ich weiß nicht, die Nähe zu Wien, keine Ahnung, was, wo.
Das kann ich sagen, es sind mehrere Punkte. Das ist ja nie immer nur ein Punkt, ja. Es ist ja nicht, weil wir das schönste und beste Mitarbeiterhotel mit Swimmingpool haben, oder weil wir das beste Mitarbeiteressen haben, oder weil wir das beste, Management haben, die Mitarbeiter organisiert und akquiriert, sondern nein. Wir haben ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Es kommt immer wie ein Luxushotel. Es sind die vielen tausend kleinen Details, die es ausmachen. Ja? Ja, und jedes kleine Detail macht natürlich ein ganzes Großes. Und wenn man sich nur um ein, zwei Dinge kümmert, dann ist es nur lang kein Luxury. Ja? Und genauso sehen wir das auch im Mitarbeitermanagement, dass wir halt sich um all den Sorgen und Themen, sei es jetzt da, wir haben jetzt auch in so Bereiche wie Housekeeping oder Logistik oder Spüle, das sind für mich ganz wichtige Leute, dass es denen gut geht, dass die dementsprechend ein Leben führen können, auch wo sie sagen, mir geht's richtig gut, ja, aber wenn ich nur Abwäscher bin, weil geht's den Abwäscher gut, dann geht's auch den Nächsten auch wieder gut, weil er dir auch wieder sich freut, wenn er eine Pfanne angreift, die sauber ist und nicht die halb dreckig ist. Also das ist ja eine Vielzahl. Aber was wir haben ein 100 Talents Points System, wo wir 100 Talente Punkte sammeln können, jeder in 10 verschiedenen Gebieten. Und diese Points sind natürlich sehr entscheidend. Das bewerten nicht wir, sondern das bewerten die Mitarbeiter untereinander. Und wenn einer sozusagen wirklich Talente für etwas hat und kann sie vielleicht selber gar nicht entdecken, dann entdeckt es vielleicht ein anderer für ihn und dann kann er wieder wachsen.
So wie der Herr Wetter nicht ihr Talent.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel. War für mich auch eine Anregung, weil ich wäre selber vielleicht auf das nie gekommen. Ja,
und genauso. Er hat ihnen ja gezeigt, dass sie es können.
Ja, das ist genau der Punkt. Jeder von uns hat in seinen unterschiedlichen Bereichen Talente und über viele Talente weiß oft eine oder andere wirklich gar nicht Bescheid. Ja? Und wir versuchen, diese herauszuarbeiten, und wenn einer mit dem Menschen miteinander arbeitet und den ganzen Tag, dann weißt du, was kann der gut, was kann der nicht gut. Ja, okay. Und wenn man heute sich auf diese guten Sachen konzentriert und auf diese Stärken, dann wird man auch, glaube ich, im Leben relativ schnell weiterkommen. Konzentriert man sich nur immer auf die Schwachpunkte oder die Schwachpunkte des anderen, ja, dann wird man eigentlich nicht vorwärts kommen, ja, weil man sich damit den ganzen Tag nur damit beschäftigt, wie man den anderen eigentlich sagt, was alles falsch macht. Ich glaube, aktiv, positiv, und das gilt im ganzen Lebensbereich so, das gilt in der Beziehung mit Mitarbeiter, mit Lieferanten, mit Gästen, mit es ist eigentlich im allgemeinen Leben wäre es genauso. Wenn wir uns nicht nur daran interessieren, wie können wir gemeinsam erfolgreicher, stärker und mehr Glückshormone sozusagen insgesamt haben, dann ist das ein aktiv positiver Weg und nicht nur zu sagen, wo hat wieder mal irgendwo eine Grenze übertreten.
Ja. Spannend jetzt auch, was Sie gesagt haben, es wurde investiert, Mitarbeiterhaus mit Pool und so. Ich habe gesehen auf Ihrer Homepage, da wird als einer der ersten Punkte auch zu einem Crowdfunding aufgerufen. Was hat es damit auf sich? Sind das sozusagen ein bisschen die Grenzen des Wachstums auch, dass man sagt, man kann nicht mehr endlos Geld hineinbuttern, man braucht jetzt Geld von extern, weil die ganze Sache so wächst, oder was hat es damit auf sich?
Einfach erklärt, wir haben uns sozusagen auch wiederum, wie wir hier das Hotel am Wagram gebaut haben, vor 8 Jahren, 2015, 2016, wurde vis-à-vis ein Kaufhaus frei. Die haben zugesperrt, wie seit früher in so Ortschaften auch wie Forstbrunn, ist ein kleiner Ort. Ja. Gab 6 Kaufhäuser, 2 Bäcker, 2 Fleischer, 3 Wirtshäuser, Tankstelle etc.
Alles so, weg.
Alles weg. Und das Kaufhaus wurde auch sozusagen verkauft, und es hätte dort zumal, es war 15, 16 in der Flüchtlingssituation, hätte dort zumal so ein Flüchtlingsbetreiber gekauft. Ja.
Ja, und, das habe ich gelesen. Ja,
das war dann sozusagen für uns ein Aufruf, wo wir mitten in der Baustelle waren. Wir richten da ein neues Raleigh Chateau Hotel mit allen Luxus, mit 3 Restaurants, mit Kochschule, mit Vinothek und alles, was dazugehört, und Festräumen. Und auf einmal kommt hier vielleicht ein Flüchtlingsbetreiber, der für 120 Flüchtlinge hier das Kaufhaus gekauft hätte, weil das hat 60 Räume gehabt. war dann für mich eine unglaubliche schwierige Situation. Jetzt baust du, bist du eh am Geld ausgeben und dann kommt nochmal was dazu, das du eigentlich nicht berechnet hättest oder was du eigentlich nicht kaufen wolltest, weil das Verrückte ist ja dann, wir haben das Haus dann gekauft, wirklich als Selbstschutz, weil wir gewusst haben, wenn da jetzt da 120 Flüchtlinge reinkommen, dann brauchen wir eigentlich gar nicht weiterbauen, weil dann ist eigentlich in so einem kleinen Ort unsere Geschichte eigentlich schwerst gefährdet und damit können wir auch nichts damit machen. Und somit war das für mich klar, wir müssen das irgendwie stemmen und das war eine Situation, die nicht einfach war, weil wenn du gerade einmal 7-8 Millionen Euro für ein Hotel ausgibst und parallel musst du jetzt noch einmal 500.000 zusätzlich noch einmal aktivieren.
Dann das wäre eben für dieses Kaufhaus gewesen, die 500.000 plus minus.
Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Ich habe aber in der Zeit dort auch noch aufgestellt und habe dann sozusagen mich dementsprechend als Selbstschutzes gekauft, ohne damit zu wissen, was ich damit mache. Ja.
Okay.
Ist ja auch verrückt, du gibst nochmal 500.000 für irgendwas aus, was du eh nicht brauchst. Ja.
Ja.
Aber du machst es trotzdem. Und im Nachhinein heute gesehen, 8 Jahre später, bin ich heute glücklich und froh darüber, dass wir das so gemacht haben. Hätten wir das nicht gemacht, wären die letzten 7-8 Jahre auch anders verlaufen. Und wir können sagen, die letzten 7-8 Jahre sind für uns sehr gut verlaufen und wir dürfen eigentlich über diese gesamte Geschichte eigentlich nur froh sein, dass wir das dort zumindest gemacht haben. Auch wenn ich für viele dort zumindest wirklich viele gesagt haben, jetzt komplett wahnsinnig, warum macht er das? Hat überhaupt keinen Plan, was er damit macht, aber Hauptsache gekauft, nur es war wirklich ein Selbstschutz. Ja.
Und aus dem hat's, viele Leute, hat es auch Kritik gegeben, dass sie sozusagen jetzt Flüchtlingen eine Unterkunft wegnehmen?
Nein, das war überhaupt kein Kritikpunkt, ganz im Gegenteil. War, glaube ich, eigentlich auch für alle Faustbrunner gleich sinnvoll, dass es hier nicht entstanden ist. Und das war eigentlich ein Beweggrund, wo ich gesagt habe, okay, war eigentlich gut, dass wir hier das abgewendet haben und bei aller Wertschätzung zu dem, was einem Flüchtling, der alles passiert und der auch einen Unterkunft braucht, nur es wäre trotzdem kontraproduktiv gewesen für unser Geschäftsvorhaben, wenn wir hier heute Gäste zum Essen, Kulinarik, Kochschule, Hotel, Seminare, Meeting, alles, was wir hier machen, wäre das eigentlich nicht optimal, wenn von 600 Leuten jeden Tag im Ort 120 Flüchtlinge herumlaufen. Also wäre jetzt nicht die optimale Voraussetzung.
Ja.
Aber es ist uns erspart geblieben, haben wir gekauft. In der Zeit haben wir weiterentwickelt. In der Zeit wurden wir auch andere Häuser angeboten und wir haben dann das Gemeindeheim gekauft, die Raiffeisenbank gekauft, das Postamt, ein paar andere kleine Bäckerei, Bauernhäuser. Und damit hat sich eine unglaubliche Vielzahl von alten Immobilien, die es hier mitten im Ortszentrum gibt. Daraus ist ein neues Projekt von mir entstanden, das heißt Projekt Ortskern.
Ja. Das Projekt Ortskern. Ich habe gelesen, 18 Immobilien plus minus sind das. Stimmt das?
Ja, stimmt, ja.
18 Immobilien?
Ja.
18, aber haben Sie das mit Rücklagen oder durch Kredite gekauft oder wie geht
das? Na, sowohl als auch. Wir haben im Grunde, glaube ich, in den letzten 10 Jahren auch wirklich gut verdient immer. Wir haben sozusagen aufgrund unseres Unternehmens, das ja auch sehr, sage ich mal, differenziert in allen Bereichen aufgestellt ist. Wir haben ja nicht nur High-End Cuisine oder nur Sterneküche, sondern wir haben ja auch klassische Küche. Wir haben auch natürlich auch für unsere Gäste aus der Region das Wirtshaus, wo man heute nach wie vor um 10 Euro quasi einen Mittagstisch bekommt. Also all das sind ja auch Dinge, wo wir immer gesagt haben, 3-Stufen-Plan. Es muss ein Mehrwald-Einsteigermodell geben, einen Medium-Bereich für Bürgerliche und auch einen High-End und Grand Cuisine und Fine Dining. Ja. Und das versuchen wir in allen Bereichen auch zu machen, auch in der Hotellerie. Wir haben ja jetzt auch aktuell 104 Zimmer und das werden wir in den nächsten Jahren ausbauen. Es wird sie ungefähr auf 200, 250 Zimmern sein. Wir werden also wachsen auf ungefähr 500 Betten. Und da sind wir mitten drinnen und unter anderem gibt es dann auch natürlich das Thema, wo eben auch die Firma Conda zu mir gekommen ist und gesagt, möchten Sie gewinnen, hier dementsprechend auch mit Eigenkapital vielleicht, mit Ihrer Marke, die Sie haben, können wir auch Ihren Gästen einen Vorteil bieten. Und ich war zuerst nicht dafür, aber ein guter Freund von mir, der hat mir gesagt, du, eigentlich gute Geschichte, dann kannst du eigentlich zusätzlichen Kunden noch einen Mehrwert bieten, weil die können dir sozusagen, aber wir machen über diese Plattform eigentlich nur einen sehr kleinen Anteil. Es gibt ja andere Projekte wie Falkensteiner und Co., die sich hauptsächlich mit Plattformen dieser Art investieren, machen wir eigentlich nicht. Wir werden da einen sehr kleinen Anteil machen. Das andere haben wir eigentlich sehr konservativ finanziert, wo wir immer über 25-30% Eigenkapital verfügen und den Rest halt über Fremdkapital.
Ist das manchmal, gerade wenn man schon so lange als Geschäftsmann erfolgreich tätig ist, hat man da nicht manchmal das Gefühl oder den Wunsch, alles mal ein bisschen langsamer anzugehen oder vielleicht mal zu sagen, so, jetzt bin ich weiß nicht, in den letzten 30 Jahren um 3000% gewachsen, jetzt lasse ich es dann bald einmal gut sein? Ja, haben es diese Tage, haben es diese Momente?
Na, eigentlich nicht. Wir haben immer mit der Zusammenarbeit unserer Mitarbeitern und unseren Gästen entstehen auch wieder neue Produkte, neue Ideen, neue Innovationen. Und das war sowohl in den Zeiten, wo wir den Lockdown gehabt haben, genauso sind wir hier im Kontakt mit unseren Kunden und Gästen gewesen, wo wir auch zum Beispiel die Markthalle kreiert haben, wo wir dann von als Gastronomen und Hoteliers geschlossen waren über 300 Tage, über drei Perioden und in der Zeit unsere Lieferanten zu uns nichts liefern konnten. Wir machten natürlich Takeaway und alle anderen Geschichten und Gläserabfüllung, was wir sonst alles gemacht haben, aber wir haben natürlich zusätzlich die Markthalle kreiert, wo wir dann unseren Lieferanten quasi Markttische quasi verkauft haben und dadurch entstand wieder eine unglaubliche neue Innovation. Aber das sind genau das, für das steht die Marke Mörwald. Wir sind nicht nur kreativ in der Küche, sondern auch kreativ in der gesamten Dienstleistung, wo wir dem Gast möglichst neue Erlebnisse, neue Möglichkeiten und auch Standort ungebunden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Feuersbrunn am Wagram ist ein kleiner Weinort hier zwischen Wien und Krems oder der Wachau und wir sind jetzt nicht von der Lage so gesehen, aber ich weiß heute, dass wir in einer unglaublichen tollen Lage sind, weil wenn man heute vom Feuersbrunn aus kann man sage ich mal, die besten Weingüter Österreichs besuchen, man hat Kunst und Kultur, man hat hier keine Industrie, wir haben keine Windräder, wir haben keine irgendwelche sonstigen Industriebauten, wir leben in einer intakten Naturlandschaft, man ist eine halbe Stunde in Wien und bin sehr dankbar und daher haben wir uns auch jetzt zum Ziel gesetzt, diesen Standort weiter auszubauen und ja, wir sehen heute, dass wir damit auch Erfolg haben und wenn wir so lange wir auch wirklich damit unsere Gäste glücklich machen, unsere Mitarbeiter auch glücklich machen und wir damit glücklich sind, dann ist es eigentlich eine gute Geschichte und da werden wir weiterarbeiten dran.
Ja, ja. Was sind aber so die Zeithorizonte da? Weil erstens natürlich, wir sprechen davon von Riesensummen, wir sprechen von großen Plänen, wirklich von Visionen, die nicht irgendwie einen Zeithorizont von 3-4 Jahren haben, sondern länger. Wie weit voraus denkt Toni Mörwald als Unternehmer auch? Sagt man, Kinder, ich zähle dann auf euch, ihr müsst das dann weiterführen, weil die Verbindlichkeiten laufen auf 30 Jahre oder was weiß ich. Wie denkt ein Toni Mörwald unternehmerisch, was die Langfristigkeit und die Vision angeht?
Ja. Also die Langfristigkeit kann man sagen, dass wir für Kontinuität und auch für Loyalität gegenüber unseren Partnern stehen, sonst würde es uns nicht 36 Jahre geben. Also wir denken hier schon an, sage ich mal, Nachhaltigkeit und auch eine gewisse Verlässlichkeit. Das haben wir immer bewiesen. Und am Ende des Tages zählt nicht letztendlich, dass ich, was ich heute nicht weiß, was in 30 Jahren ist, aber ich weiß auf eines jedenfalls, dass wir für die nächste Generation einiges an nachhaltigen Werten geschaffen haben. Und wenn man heute nur schaut, was man sich dementsprechend erarbeitet hat und was man heute in Eigenimmobilien immer investiert haben, ist es gut investiert und unser, sage ich mal, Gesamtverbindlichkeitenstand ist zu dem, was heute am Vermögen da ist, ein, sage ich mal, doch ein sehr geringer Anteil.
Tatsächlich?
Natürlich.
Könntest du auch Zahlen nennen? Das würde mich jetzt schon interessieren.
Naja, bitte, wir haben, sage ich mal, keine 4 Millionen Verbindlichkeiten und haben heute einen Vermögenswert unseres Unternehmens, der befindet sich ungefähr bei 40 bis 50 Millionen.
Tatsächlich? Wahnsinn.
Also wir sind da, sage ich trotzdem, auch wenn das für den einen oder anderen Wirten, Gastronomen oder auch Hotelier vielleicht viel erscheint, aber am Ende des Tages ist es doch überschaubar und verdienbar und letztendlich bedienbar. Und das ist eigentlich der Punkt. Und da braucht man jetzt nicht die Allgemeinheit dazu, weil da gibt's ja auch institutionelle, da gibt's ja letztendlich auch Banken und sonstige, die da drauf schauen. Und wenn du heute hier nicht dementsprechend performst, dann wirst du auch nicht bedient.
Mhm. Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ist es bedienbar, also im Sinne von, ist es auch langfristig handelbar? Wenn ich so zuhöre, habe ich das Gefühl, ja.
Ja, weil wenn es nicht so wäre, hätte ich es nicht machen, ganz einfach.
Ja.
Ja. Ich mache das nicht, um sie zu beeindrucken oder um eine Bank glücklich zu machen oder sonst jemand, ja. Sondern ich mache das Ganze mache ich für mich, für meine Familie und auch letztendlich auch für meine Töchter, die in weiterer Folge dann entscheiden können. Die werden nicht gezwungen, dass sie es machen müssen. Aber am Ende des Tages hat jeder das Handwerk mit von Hotelfachschule und Ausbildung und alles drum und dran. Ja, ja. Die sollen sich jetzt einmal die Welt anschauen. Meine Eva und ich, wir müssen auf jeden Fall noch 10 Jahre arbeiten. Wir haben unglaublich super langjährige Mitarbeiter im Management bei uns tätig, die bei uns die Lehre gemacht haben, die über 25 Jahre im Haus sind. Wenn dem nicht so wäre und diese für mich wichtigen Säulen des Humankapitals, ja, das sind die Menschen, die in der Firma arbeiten, so loyal und auch so lange schon dabei wären, wird das ohne diese nicht gehen. Und das ist sicher eines unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir eine Verbindung mit unglaublich vielen Menschen haben, die viele Jahre mit uns gemeinsam was geschaffen haben und von dem wir auch nachhaltig auch damit profitieren. Und ja, das alles würde nicht funktionieren, gäbe es nicht die vielen Gäste, die wir tagtäglich glücklich machen. Und man darf auch nicht vergessen, wir jammern nicht, sondern wir stellen uns tagtäglich den Herausforderungen. Unsere Restaurants haben 365 Tage im Jahr geöffnet.
Ja.
Bei uns gibt es keinen Ruhetag, bei uns gibt es keinen Urlaub oder Schließtag, wo wir sozusagen nicht offen haben, sondern das funktioniert ja auch nur so, dass wir einlösbar sind. Ja, wenn ich heute, weiß ich nicht, irgendwo ein Restaurant Pop-up habe für 4-5 Wochen, das ist nett und lieb, aber dafür kannst du keine Struktur aufbauen und dafür kannst du auch nicht irgendwas bedienbar machen, weil, wie wir wissen, Zinsen und Verbindlichkeiten, Rückzahlungen, Raten passieren über 365 Tage im Jahr und die passieren nicht nur über, wenn es mich gerade gefreut und wenn es mich nicht gefreut.
Ja, ja. Aber das heißt, Sie haben auch das Thema gar nicht, weil es ist natürlich schon ein großes Thema, auch in Deutschland sehe ich diese Verkürzung der Öffnungszeiten, um Mitarbeiter zu halten, Service, also teilweise wirklich große und auch renommierte Hotels, die sogar auch die Servicezeiten zurückfahren, also die auch sagen, wir machen pro Woche nur noch 15 Service und nicht mehr 20 wie bisher. Kein Thema im Hause Mörwald?
Überhaupt nicht, das ist der falsche Weg. Und man kann der Branche appellieren, bitte hört es mit dem wirklich auf, weil das wird euch nicht vorwärts bringen. Das wird euch alle, auch wenn da so Gazetten in der Personalunion immer nur schreiben, 4 Tage Woche, 3 Tage Woche, dann kommt die 2 Tage Woche. Ja. Also das kommt mir fast wie beim Bürgergeld vor. Ne? Zahlen wir jeden 4.000 Euro Bürgergeld, dann haben wir das Problem gelöst. Die Frage ist nur, wer zahlt das Bürgergeld? Ja? Also ähnlich ist es auch hier. Mein Vater hat mir mal einen Weg mitgegeben, vom Zuspielen kannst du nicht reich werden. Wir machen aber gerade in der Gastronomie und Hotellerie das Thema. Es werden alle Öffnungszeiten gekillt, es wird alle Saisonen mehr verkürzt, es wird bei Restaurants die Ruhetage vermehrt, von 2 Tage auf 3 Tage. Und weil es so eh so super ist, machen wir dann ja unbedingt noch 3 Tage mittags auch noch zu. Also frage ich mich, wo geht das hin? Wo ist hier die Perspektive? Ja? Ja, sowohl für mich als Unternehmer, sowohl auch für die Mitarbeiter. Das kann à la longue ja nicht eine Lösung sein, wie man heute ein Leben erfolgreich bestreitet. Ja? Weil wenn ich mich immer mehr in die Defensive ziehe und für Offensive nicht mehr Programme anbiete, also soll sich dann der Gast danach richten, wenn ich gerade wieder mal 2 Stunden aufsperre am Tag. Also den Gast wird es allalong nicht geben, ja, weil der Gast hat in unterschiedlichen Nuancen Bedürfnisse, die er sagt, die möchte gerne jetzt dort und dort essen gehen. Ja, und wenn der immer zu hat, dann bist du eines Tages vom Radius immer weg.
Ja. Also das stimmt natürlich schon. So gut ich das nachvollziehen kann aus Arbeitgeberperspektive, wenn sie sagen, ja, wir müssen ein bisschen weniger, damit die Leute halten, okay, passt, ist für mich rational nachvollziehbar. Ich habe aber jetzt selbst auch bei mir selbst bemerkt, dass ich in das ein oder andere Restaurant, in das ich ursprünglich gehen wollte, das habe ich wie ad acta gelegt, beziehungsweise einmal auf Eis gelegt, weil ich glaube, pro Woche 3 Abende offen sind.
Yeah,
ja. Und ich habe da einfach keine Lust mehr, jedes Mal nachzusehen, hätte der vielleicht übermorgen offen, ist das, wird sich das ausgehen, wenn ich da in 3 Wochen genau diesen einen Tag frei halte? Das ist natürlich schon, man merkt schon, wenn die Öffnungszeiten so runtergefahren werden, irgendwann mal steigen dir die Leute wahrscheinlich schon aus, ja, weil es auch für den Gast schwierig
ist. Als Gast, als Consumer, als Kunde kannst du dich nicht nur immer nur ausschließlich auf den Anbieter richten, ja, weil irgendwann einmal, ich meine, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo sie aktuell die Möglichkeit haben, 7 Tage die Woche, 24 Stunden alles zu bestellen, was sie wollen. Und da kommt dann eine Branche daher und sagt, na, bei uns nicht. Wir sind ganz anders. Bei uns können Sie nur von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr bestellen. Das sind die Küchenzeiten. Mhm. Sitzen bleiben dürfen Sie bis 14.30 Uhr und um 15 Uhr sperren wir wieder zu.
Ja? Und den Tisch haben Sie für 1,5 Stunden.
Ja, genau, etc. Also ich glaube, diese Bevormundung und auch diese extremen Konzepte, die da hier sind, die können durchaus über einen kurzen Zeitraum da und da temporär funktionieren. Langfristig für einen Vermögensaufbau, für eine Unternehmensstruktur und für eine Verlässlichkeit auch beim Kunden wird das auch, glaube ich, nicht funktionieren.
Ja, ja.
Und was noch dazu kommt, es funktioniert auch leider nicht am Mitarbeitermarkt. Weil auch das ist ja eine Situation, die damit ja nicht verbessert worden ist. Weil hat man jetzt irgendwie das Gefühl, dass diejenigen, die jetzt da mehr zugespielt haben, auf einmal mehr Leid kriegen? Habe ich nicht das Gefühl. Ja? Ganz im Gegenteil, wenn Sie heute als Arbeitgeber, so wie wir es ja jetzt auch in der Corona-Zeit erlebt haben, nicht verlässlich sind, die Unternehmer, die Mitarbeiter sofort rausschmeißen, weil sie den Betrieb zusperren, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter rausgegeben, ganz im Gegenteil, wir haben in der Corona-Zeit sogar 2 aufgenommen, aber am Ende des Tages ist ein verlässlicher Arbeitgeber insofern wichtig, weil wenn ich mir selber wieder eine Familie aufbauen möchte, privat mir auch etwas schaffen möchte, eine Wohnung kaufen möchte, ein Haus kaufen möchte, auch einen Aufbau von Vermögen mir zumute, dann muss ich auch dafür was tun und dann muss ich es auch tun können. Und wenn ich jetzt beim Betrieb arbeite, der ein halbes Jahr zugesperrt hat, dann ist es schwierig.
Ja.
Und wenn Sie jetzt sozusagen in den jungen Jahren ein bisschen auf Saisonen herum sozusagen
bummeln,
dann ist es durchaus ein Zeitraum, wo man das in jungen Jahren immer macht. Aber allalong gibt es dann da 2 Möglichkeiten. Entweder finde ich in der Branche einen verlässlichen Arbeitgeber, der über das ganze Jahr einen Job bietet, und nicht mehr wie auf gewissen, wieder im Winter 3, 4, 5, 6 Monate oder im Sommer, egal, wo das halt gerade stattfindet, wieder freisetzt. Mhm. Und dann muss ich wieder auf neue Arbeitssuche gehen. Na, wie lange machen Sie das? Ja? Mhm. Nach 10 Jahren haben Sie das satt, wenn Sie dann, auch wenn Sie heute beim AMS als Kunde und als Klient bewertet werden. Also, ist zwar lieb und nett, aber hilft Ihnen auch nicht weiter.
Ja. Es war jetzt interessant, vorher, was Sie auch gesagt haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, à la longue jetzt ein paar Jahre nach vorne gedacht, Sie planen, Sie und Ihre Frau, die Eva, und Sie ungefähr noch 10 Jahre zu arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, sicherlich. Okay. Ja. Und, also zu arbeiten, wir sehen unsere, Sie kennen ja meinen, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe ja eine grundlegende Passion, die heißt Essenszeit ist Lebenszeit. Wir arbeiten ja auch in unserer Lebenszeit. Wir sind ja jetzt da nicht, ich sehe die Arbeit ja nicht so, wie viele Leute oft das hinmachen, dass Arbeit was ganz was Schlechtes ist. Ich sehe Arbeit als einen positiven Bereich, weil Arbeit schafft Kommerzielles natürlich, schafft aber auch Soziales und schafft letztendlich auch Nachhaltiges. Und wenn ich heute in der Arbeit gehen viele Leute auf und das sehen wir tagtäglich und genauso sehe ich in vielen anderen Bereichen, wo dann Mitarbeiter in irgendwelchen Industriekonzernen mit oder in der öffentlichen Hand dort und da mit 50, 55 Jahren heimgeschickt werden, da glaubt man am ersten Blick, wow, dem geht's gut. Ganz im Gegenteil, das Gegenteil passiert. Dem geht's in kurzer Zeit ganz, ganz schlecht. Warum? Weil er nicht mehr gebraucht wird. Ja? Und der Anerkennungstrieb ist für den Menschen einer der ganz wichtigsten. Und wenn er heute nicht mehr gebraucht wird und keine Anerkennung mehr hat, dann wird das für ihn ganz schlecht.
Ja. Trotzdem etwas, was für mich auch die Frage aufwirft, ich meine, Halbfeuersbrunn gehört Ihnen jetzt? Ja,
Nein. sind ein paar Häuser.
Ja.
sind ein paar Häuser und das ist auch immer auch entstanden aus einer Situation, wenn man dazu neue Ideen hat und dieses Projekt Ortskern, was wir da entwickelt haben, wo wir jetzt da den Gutshof jetzt da, das ist aus der Villa Katharina und aus diesem Kaufhaus entstanden, das Gemeindeamt und Postamt und Treffensbank, das ist das Mitarbeiterhotel geworden, da vorne die Bäckerei und das Ganze wird ein Residenzhotel mit Spa-Bereich und dann haben wir einige Weinketten an der Kellergasse gekauft, da entstehen jetzt noch so Weingartenlodges, weil auch dort geht es ja auch nicht nur um die Entwicklung, wie wir das so wollen, sondern wir sehen, aufgrund der Situation, die Winzer haben sich im Grunde, früher hat es in Feuersprung eben 180 200 Häuser, dann hat es 200 landwirtschaftliche Betriebe gegeben, die haben alle dasselbe gemacht, die haben das alles irgendwo ins Lagerhaus oder zur Winzergenossenschaft geliefert und dafür erledigt. Und heute ist halt jeder Selbstvermarkter und beziehungsweise gibt es wenige Betriebe, viele Betriebe bleiben leer, ja. Und da müssen diese Dinge wieder aufgenommen werden. Und so ist es auch in den Kellergassen in Feuersbrunn und nicht nur in Feuersbrunn, in ganz Niederösterreich. Und apropos, Feuersbrunn hat die schönste und auch die größte Kellergasse mit insgesamt 350 Kellergebäuden.
Ah, tatsächlich? Habe ich nicht gewusst.
Sollten Sie sich unbedingt einmal anschauen. Ja. Wirklich ein einzigartiger Place. Ja. Wirklich alles von Norden auf Süden. Die besten Lagen von Rosenberg, Nussberg, Spiegel. Also wirklich hier haben Sie beste Form vom Wein.
Das große.
Und das sind jetzt so viele Kellergebäude, die früher als Presshäuser verwendet werden, stehen leer. Aber es gibt keine aktuell mögliche Nutzung, dass ich das wie anderweitig nutzen kann. Ich kann den Keller quasi nur nutzen, dass ich mich dort als Eigentümer hinsetze und mich dort einen frischen Wein aufmache, trinke und das war's dann. Ja. Mehr kann nicht machen. Wir haben jetzt geschafft, wir haben auch Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich, wo ein Landesgesetz geschaffen wurde, dass man die Kellergassen touristisch neu nutzen kann, indem dass man Konzepte macht, wo man Presshäuser ausbaut.
Ja.
Da kann man auch dementsprechend im Grünland ordnungsgemäß diesen Bereich widmen lassen und wird dort für dieses touristische Konzept genutzt. Und das machen wir auch und wir sehen da sehr viel Positives, weil gerade hier im Eingang zur Natur, zu einer Großstadt wie Wien, wenn man hier rausfährt und für 3-4 Tage sich hier einen Keller mietet und dort alle möglichen und notwendigen Ingredients für ein schönes Wochenende hier hat. Man kann gut essen, man kann gut trinken.
Aber das heißt, man mietet alles. Seinen Keller, also
seine Lodge, hä?
Das ist ein Lodge und das ist wie ein Hotelzimmer oder wie.
Genau, so ist es.
Ah, tatsächlich, okay.
Mit einem kleinen Spa dabei, mit Terrasse, mit Grill, mit offenem Kamin und du bist mitten in den Weingärten.
Ja. Ah, Wahnsinn.
Ja.
Trotzdem die Frage, die ich stellen wollte, war, wo sind für Toni Mörwald die Grenzen des Wachstums?
Habe ich mir nie auferlegt, Grenzen des Wachstums, weil ich ja nie wachsen wollte. Ich war eher nie, ich habe nie das Thema gehabt, dass ich sage, ich will, keine Ahnung, dies und jene Größenordnung erreichen, sondern das Wachstum ist immer entstanden aufgrund verschiedener Gegebenheiten, die sich aufgetan hat und dann hat man bewertet, wie kann man daraus, und das ist das Einzige, was mich permanent interessiert, wie kann man daraus sozusagen ein Geschäftsmodell entwickeln, das sich A, selbst wieder amortisiert und dadurch wieder nachhaltigen Wert für eine Immobilie oder für eine Dienstleistung oder für eine Marke zu schaffen. Und am Ende des Tages zahlen all diese Bereiche, unsere Restaurants, die Kochschule, die Hotels, der gesamte Bereich, was wir sonst noch in der Literatur, in den Büchern auch noch machen, was wir in unseren Shops machen, was wir in der Markthalle machen, was wir auch im Consulting machen, zahlen alles auf die Marke ein. Und alles, was auf die Marke einzahlt, ist positiv, weil dadurch können wir sozusagen immer mehr Gäste und Produkte an unsere Kunden bringen. Und das, was wir machen, grundlegend als Marke Mörwald, braucht kein Mensch heute zum Überleben. Ja? Das heißt, wir haben jeden Tag die Herausforderung, wie können wir uns jeden Tag so attraktiv machen, damit man uns will, damit man uns konsumiert, damit wir mit uns jemand zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, dass wir uns ja jeden Tag aufs Neue kreativ anstrengen müssen, weil wir sind kein Selbstläufer. Wir können uns hier nicht im Feuersprung hinsetzen und sagen, oh, heute ist ein schönes Wetter, schauen wir mal, was kommt. Na, ganz im Gegenteil, wir müssen einfach, und das ist auch die Planung, auf Ihre Frage zuerst zurückzukommen, wir müssen auch immer langfristig planen, was ist nächstes Jahr, was ist übernächstes Jahr, wie können wir wieder Gäste aufs Neue wieder für uns gewinnen und attraktive Angebote und ein attraktives Paket an Wohlbefinden für die wieder schnüren, dass sie sagen, komm wieder zu uns. Es gibt halt auf der ganzen Welt so viele schöne Orte, wo man hinfährt, so viele schöne Restaurants, die man besuchen kann. Und daher heißt es immer wieder neue Ideen, Innovationen für unsere bestehenden Kunden. Und das macht es eigentlich sozusagen auch wirklich sexy.
Ja. Es ist vieles sexy, was man hört und sieht und auch was die gesamte Karriere angeht. Aber was war eigentlich der Tiefpunkt bei Ihnen in Ihrer?
Mein Tiefpunkt war für mich, wie wir 2004 die Eres kaufen wollten und die wollten auch wir nicht oder wollte ich nicht persönlich nicht kaufen, sondern ist auch wieder ein Gast zu mir gekommen. Dort zum Beispiel, es war Vorstandsdirektor der Austrian Airlines, der gesagt hat, ich habe da einen Freund, der hat einen IPO-Fonds, der möchte gerne die Airlines kaufen. Das war das Catering-Unternehmen der Austrian Airlines. Da hat es noch drei andere Miteigentümer gehabt, hat die Gate-Gourmet und die deutsche LSG. Und der Plan war, die zu kaufen. Aber um die zu kaufen, war klar, man braucht auch die Bedingungen zu erfüllen, die die AA dazu ausgeschrieben hat. Und das waren drei wesentliche Punkte. Man bräuchte ein Restaurantkonzept in Wien und Niederösterreich, wegen Austrian Airlines sozusagen. Man brauchte eine gastronomische Marke und ein gastronomisches Leadership. Und das hat
Haben wir alles gehabt, oder?
Und das war eben dort zumindest die Ausschreibung auch für Don Co. zugeschnitten. Attila hat es dann auch am Ende des Tages auch nicht bekommen, ja, muss man dazu sagen, im ersten Schritt, ja, weil es ja dann die Sabe dazwischen gekommen. Und ich war dort zumals quasi in der Gruppe rund um Josef Daus, der mich sozusagen hier gebeten hat, hier das zu machen. Ich habe dann gesagt, okay, unter folgenden Bedingungen mache ich das. Habe ich dann auch mal alles erledigt gehabt. Und dann sind wir dann in den Training gegangen. Und war das Best-Bieter-System. Wir hätten auch den Zuschlag bekommen. Aber in der Zeit wurden wir dann auch wirklich medial wirklich vernichtet, weil dort zumals war Raiffeisen unter anderem bei Ton Co. ja sozusagen beteiligt, ja. Und auch deren Personen und Vorstände sind dort im Aussichtsrat gesessen. Und dass wir da sozusagen ihnen diesen Deal sozusagen abschrittig machen, war für mich kein einfaches Leben. Und ich habe dann gespürt, wie schnell es gehen kann, wenn heute so wesentliche Kunden, das ist heute alles wieder Gott sei Dank in guten Bahnen, aber wie dann, wenn halt so große Unternehmungen, die heute unglaubliches Beteiligungsnetzwerk haben, die dann alle deine Aufträge sozusagen stornieren oder nicht mehr mit dir was machen, was es dann heißt, wie du schnell sozusagen geläutert wirst. Ja. Und das war für mich dort so eine Erfahrung, da bin ich das Tal durchwandert, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist eine harte Nummer. Ja. Gar nicht gewusst, dass ich es überhaupt überlebe, aber aufgrund...
War das finanziell auch schwierig oder war das psychologisch schwierig?
Das war finanziell, das ist immer das Schwierigste, wenn das Geld ausgeht, ist das Schwierigste, was es gibt natürlich, weil dann kannst du noch so kreative Ideen haben, aber das gehört immer dazu. Aber natürlich psychologisch war er eigentlich gut, Gott sei Dank in der Sache sehr tief drinnen, dass ich sozusagen genau wusste, was ich tat und machte und habe mich eigentlich auf meine Stärken konzentriert und ganz großes Lob auch in der Zeit an alle unsere Leute, die wirklich alle loyal der Firma gegenüber blieben. Und wir haben das dann wirklich in, sage ich, 1,5, 2 Jahren alles wieder unglaublich gut hingestellt. Aber das war sicher einer meiner Tiefpunkte, wo ich mir gedacht habe, wow, der Angriff von außen war ziemlich heftig. Und wir haben ihn überlebt. Wir sind nicht pleite gegangen. Wir sind nicht sozusagen übrig geblieben, sondern wir haben ganz im Gegenteil in der Zeit unglaublich viel gelernt. Und weiß heute, wie man in solchen Situationen umgeht und kann da sagen, ja, hinfallen kann jeder mal, aufstehen, weitergehen und daraus wieder auch dementsprechend viel neue Kraft tanken und von den Leuten, mit denen man eigentlich sozusagen immer loyal verbunden ist, auf die zu zählen. Ja, also ja. Glücksritter von außen, die glauben, sie würden die Welt verbessern, das ja, brauche ich nicht wirklich.
War das damals, ich habe das auch in meiner Recherche gelesen gehabt, dass einige gesagt haben, dass sie die Zusammenarbeit mit McDonald's damals auch gemacht haben, weil sie so dringend Geld gebraucht haben. Stimmt das?
Stimmt nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eine völlig falsche Interpretation. Die Interpretation richtig ist, McDonald's haben wir heute noch zusammen.
McDonald's,
natürlich. McDonald's ist immer wieder zu unseren, in die Kochakademie, in die Kochschule gekommen mit ihren Führungskräften, haben sie angeschaut, was wir so entwickeln, was wir machen und tun. Hab dann auch einmal für ihnen eine Burger-Kollektion dort und da entwickelt. Ja. Und dann haben wir auch einmal eine Kampagne gemacht. Und die Kampagne war dann eigentlich der Ausschlag, weil das war natürlich schon mega kräftig, wo dann Toni Mörwald, ein Fein-Dining-Koch, ein Sternekoch, geht her und macht dann im Grunde für einen Mitbewerber, der nicht sehr positiv
nicht
immer...
Nicht für die feine Klinge bekannt ist.
Ja. Genau, aber, ja. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt, daraus ist ja sind zwei Dinge entstanden. Zum einen ist diese Kampagne erfolgswellenmäßig nicht nur dann in Österreich gemacht worden, sondern auch in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, wurde dann ebenfalls, wurde sich ein Spitzenkoch, ein Testimonial genommen, wie wir gemerkt haben. Aber wir waren der Urschöpfer dort, zumindest Andreas Schwerler und ich haben, sozusagen Andreas Schwerler war dort zumindest McDonald's CEO in Österreich, der ist gekommen, hat das auch vorangetrieben. Ich wurde zuerst überlegt, ob ich das überhaupt mache, die öffentlichen Bahn. Ja, dann wurde ich dementsprechend gesagt, du, das ist für deine Marke ideal. Wir haben da mit einem Markeninstitut zusammengearbeitet und gesagt,
tatsächlich.
Ist hart an der Grenze, aber, aber gibt der Marke einen unglaublichen zusätzlichen Drive.
Auch
ganz wesentlich, wurde uns auch gesagt, auch mit der Gefahr, dass einige wirklich bisherige Kunden vielleicht sich wegkehren und vielleicht enttäuscht sind von mir, dass ich das mache.
Das haben Sie in Kauf genommen?
Habe ich abgewogen auch, aber gedacht, das, wieso ist es so? Habe mich dann in das ganze Thema hineingesetzt und ich habe dann folgende Konklusion für mich gesetzt und bin ich heute noch so und darum arbeiten wir heute mit McDonald's auch zusammen. Ich habe gesagt, irgendwas muss die Marke McDonald's auf dieser Welt auch richtig machen, weil wenn sie einer der 10 wertvollsten Marken der Welt ist, gibt es da 2 Möglichkeiten. Entweder haben die anderen das nicht verstanden, die dort einzahlen in diese Marke, machen die dort was falsch. Und ich kann nur heute eines sagen, in der jahrelangen Zusammenarbeit mit McDonald's würde die ganze Gastronomie auch so mit ihren Grundsätzen und Aussagen umgehen wie McDonald's, dann wird es der Gastronomie in vielen Bereichen viel besser gehen. Weil McDonald's ja einfach sehr konsequent ist. Auch das Thema Öffnungszeiten. Schauen Sie, wie oft die, wie viele Schließzeiten Sie bei McDonald's haben. Gehen Sie weiter mit Aussagen. Erlernen Sie die ganze Speisekartenauspreisung. Wenn McDonald's schreibt Rindfleisch aus Österreich, ja, oder Brot aus Österreich, dann ist es zu 100% aus Österreich. Wenn das heute ein Sternekoch oder ein sonstiger Gastronom auf die Karte schreibt, weiß ich nicht immer, ob so ist. Ja? Und daher meine ich, dieser ehrliche Umgang und diese Klarheit und diese Konsequenz und diese Verlässlichkeit hat diese Marke auch stark gemacht. Und sonst zählt heute McDonald's nicht zu den 10 wertvollsten Marken der Welt. Ja? Und ich habe gesagt, als nicht nur McDonald's schreibt sich mit M, sondern Mörwald auch, warum Mörwald und McDonald's, dass wir miteinander zusammenarbeiten, ist für mich eine Auszeichnung und nicht eine Beleidigung. Und das habe ich auch allen meinen Kritikern dort zum Beispiel auch erklärt, die mir da kritisiert haben, so für mich ist eine Auszeichnung, wenn heute so eine wertvolle Marke wie McDonald's mit uns zusammenarbeitet, ist es für uns ein positiver Effekt. Und am Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, war es auch sowohl finanziell, aber auch letztendlich auch vom Output her und von der Bekanntheit hat es auch zu dem mit beigetragen, was wir auch heute sind und kann dazu nur sagen, es sind ja auch dann viele Kollegen von mir gekommen, die zu mir gesagt haben, die mich zuerst öffentlich kritisiert haben über diverse WM-Medien, warum ich das verrät und warum verkaufe ich meine Seele an diesen sozusagen an McDonald's, sind dann zu mir gekommen und gesagt, Toni, hast du gute Kontakte, kannst du für mich auch mal so eine Kampagne machen. Ja, also man lernt die Leute schon zweimal kennen immer dann, auf der einen Seite, wo sie kritisieren, auf der anderen Seite, wo sie dann auch ganz gerne mitpartizipieren, aber auch das habe ich mir gemerkt.
Ja, tolle Geschichte. Letzte Frage.
Und so sind auch viele andere Industriepartner zu mir gekommen, ja, ob das da zum Beispiel, egal, verschiedenste Arten, die mir zusammenarbeiten und das hat mir auch dort zum Beispiel das Fenster aufgemacht, wie man auch mit anderen Partnerschaften, was wir machen in unserer kleinen, sage ich mal, Küche, wenn ich das so sage, wo wir tagtäglich wissenschaftlich arbeiten über Innovationen, über Kreationen, über Kreativität, über hohen Anteil. Der Restaurant, der 2- und 4er-Tisch ist so der teuerste Tisch in der Betriebswirtschaft. Ja? Das ist wirklich der teuerste. Und wenn wir die viele kleine Entwicklungsarbeit für unsere Tagesmenüs und Tageskarte und Empfehlungen und was wir alles uns einfallen lassen, aber wie oft wir das vervielfältigen können, ist sehr, sehr wenig oft der Fall. Ja? Der Preis ist grundlegend überschaubar und leistbar, aber am Ende des Tages der Einsatz und das Engagement, was wir auf den Ziel geben, ist unglaublich groß. Und ich glaube, da kann man viel lernen daraus, wie kann man auch mit seinen Ideen mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Und das machen wir mit vielen anderen Branchen. Und ich habe mir meine Ideen und meine unternehmerischen Fähigkeiten nie aus der Gastrobranche geholt, sondern immer von anderen Branchen. Immer.
Tatsächlich. Ja. Also, ja, das Unternehmerische.
Ich habe noch nie geschaut, wie heute, keine Ahnung, Personalpolitik irgendein Gastronomiebetrieb XY macht. Das hat mich noch nie interessiert.
Ja.
Wird mich auch nicht interessieren, weil am Ende des Tages zählt das Ergebnis und wenn er heute sagt, dieses Jammern der Mitarbeiter und Facharbeiter, das ist zwar lieb und nett, aber was tut man dafür? Weil heute bei uns zum Beispiel einer reingeht bei der Tür und sagt, ja, sie haben ein Problem, weil ich, keine Ahnung, war jetzt beim Arzt und ich brauche jetzt da dort, keine Ahnung, eine eine MAD, dann weiß ich, was ich zum Tun habe. Ja, dann greife ich zum Hörer, rufe meinen Freund in Krems an oder in Wien, sag du, Walter, da kommt jetzt der Mitarbeiter, der braucht dringend eine MAD, der wird vorgewiesen, 6 oder 8 oder 10 Wochen irgendwo warten. In der Zeit ist im Krankenstand, wenn er da zu mir kommt, weiß ich, dass ich ihm innerhalb von einem Tag dort einen Termin organisiere.
Ja.
Und das weiß auch dieser Mitarbeiter und der ist einem dankbar dafür und weiß, was er an seinem Chef hat. Und ich glaube, das ist dann immer die Punkte, dass dieser Einklang, diese die große Kunst im Leben ist, die Balance zu
tarieren.
Ja,
ja, ja. Auszutarieren, genau. Ja,
Die Geschichte, dass es nur Höhenflüge gibt und dass es nur Tiefschläge gibt, dazwischen gibt es auch noch was und Balance. Ja, ja. Und für diese Balance ist tagtäglich viel zu tun.
Ja, ja,
das viel, war ganz, ganz viel zu tun. Ja. Und wer glaubt, ja, dass das viel zu tun mit einige Male in der Woche sich ein bisschen zu betätigen auch funktioniert, der ist leider mir glauben.
Das war ja eigentlich, war das die große Frage, die große Klammer dieses Gesprächs auch für mich, wie so ein großes Unternehmen, auch eine Art radikales und exzentrisches Unternehmen, wie das von Tony Mörwald, wie das austariert wird tagtäglich. Und das haben sie sehr schön erklärt jetzt, finde ich, während dieses Gesprächs. Man kriegt einen guten Eindruck, wie sie ticken, wie das auszutarieren ist und dass das ziemlich auf Schiene ist, das Ganze.
Ja. Wir sind gut auf Schiene, wir sind auch in den nächsten Jahren gut aufgestellt. Wir werden, habe ich gesagt, in den nächsten 3 Jahren, wir haben ein großes Feuer und wir haben...
Das wäre jetzt noch meine Abschlussfrage
Die großen Projekte, wie jetzt Gutshof haben wir heute, witzigerweise gerade der 13. 8. Spatenstich gehabt, die Baustelle hat heute begonnen, wird am 15. Juni nächstes Jahr fertig. Wir werden auch heuer noch unsere Chalets am Weinberg beginnen, am 13. Oktober. Wir werden auch nächstes Jahr im Frühling, also im Sommer, Mitte Juni fertig. Es passiert dann nächstes Jahr, wir sind bereits in einem Bau eines weiteren Hotels, das auch schon im Bau befindet, das wir 26 aufsperren. Da werden wir aber erst am 13. September die Pressekonferenz oder die Presse damit informieren. Also es sind alle Dinge eigentlich sehr gut am Weg. Und kann man nur sagen, man braucht Pläne, man braucht Ziele. Nicht alle Ziele und alle Pläne gehen immer auf, wie man es vorstellt. Es kommen immer wieder irgendwelche, sage ich mal, Dinge, die man alle nicht in der Kalkulation hat. Sage ich auch nur Stichwort Corona. Ich glaube, das hat kein einziger großer, sage ich mal,
Wirtschaftsboss vorausgesehen.
Nicht nur Wirtschaftsboss, auch irgendwelche Analytiker, die sich damit tagtäglich nur für den beschäftigen,
auch nicht
gewusst. Aber, und da muss man auch Danke sagen, der gesamten Branche und auch dem Staat und der ganzen Abwicklung, das Einzige, was jetzt hilft, ist ja auch, wie kann man hier auch im Einklang Krisen bewältigen, die hereinkommen. Ja? Und so viele Krisen, wie wir momentan am ganzen Globus haben, sind sehr viele. Und das bräuchte eigentlich einige wirkliche Menschen mit Charisma. Wie kann man die Krisen dort und dort wieder eindämmen und wie kann man wieder zu Lösungen kommen, damit diese Situation vorbei ist? Weil mit Waffenlieferungen alleine Kriege zu beenden, ist kein Rezept. Ich bin zwar nur Koch, aber am Ende des Tages weiß ich, wenn man Zutaten hineinwirft, die nicht reingehört, wird das Ganze explosiver und das wird momentan weltpolitisch so gemacht und davor rate ich sehr, dass das nicht der Weg zum Erfolg führen wird, weil nur mit Waffen wird man letztendlich keinen Krieg beziehen.
Ja, trotzdem hat man den Eindruck, als würde es mit dem Wachstum des Tony Mörwald und seines Unternehmens in den nächsten Jahren gut vorangehen. Lieber Tony Mörwald, vielen lieben Dank.
Danke. Du, Passion des Kochens, freue ich mich jetzt wieder, sage ich mal, um 11.11 Uhr, gute Zeit, wieder in die Küche zu kommen. Weil meine Balance entsteht ja auch darin, dass ich sozusagen, sage ich immer, Essenszeit ist Lebenszeit. Wer keine Zeit zum Essen hat, hat auch keine Zeit zum Leben. Und um gut zu essen, muss man auch vorher gut kochen. Und ich denke, dass mein Leben auch immer so eine Balance halt zwischen exzellentem, guten Geschmack, Essen, auch das eine oder andere an Wein zu probieren, abzustimmen und austariert hier. Und ich habe eine Sache, wo ich auch, glaube ich, sehr froh darüber, dass ich in den letzten 35 Jahren so gemacht habe. Ich bin immer, habe immer geschaut, dass ich um Mitternacht im Bett bin. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger
Punkt.
Das
ist spannend, ja.
Und wenn man sozusagen hier auch
keine Selbstverständlichkeit in der Branche
einen Biorhythmus hat, dann glaube ich, dann wird das auch gut funktionieren.
Ja, also immer Step by Step und um Mitternacht schlafen gehen. Und bevor man in die Küche geht, einmal kurz podcasten. Das sind die Erfolgsgeheimnisse des Tony Mörwald. So schnell
geht's. Den richtigen Podcast aufzuschalten.
Genau, so einfach geht's. Vielen lieben Dank, Tony Mörwald. Guten Rückgang jetzt in die Küche.
Danke, Lukas. Alles Gute und wünsche noch Ihnen einen schönen Nachmittag. Und ja, essen Sie mittags was Gutes.
Aber selbstverständlich.
Okay.
Und an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke euch. Alles Liebe und alle Hörerinnen und Hörern.
Danke. Liebe Grüße. Tschüss.
Danke. Ciao.